Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Die deutsche Bundesregierung steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Amtszeit. Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt für verfassungswidrig erklärt hat, fehlt das Geld für geplante Investitionen. Was folgt, ist ein politischer Überbietungswettbewerb, um die selbstgemachten Fehler auszubügeln. Doch wie schlimm steht es tatsächlich um die Staatsfinanzen? Und was bedeutet all das für uns Bürger? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg und Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Jopa.
Herr Raffelhüschen, der Bundesrechnungshof, der sieht einen Einsparbedarf von insgesamt 187 Milliarden Euro. Das sind Dimensionen, bei denen jeder Bürger einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Schließen Sie sich der Einschätzung des Rechnungshofs an?
Nun meint er das ja nicht, der Rechnungshof, dass wir das Stand der Pedes in diesem Jahr einsparen sollen. Das geht halt tatsächlich nicht, das schaffen wir nicht. Wir haben ja nur einen Haushalt von vielleicht mal gerade 480 Milliarden Euro und da wird das dann nicht unter Druck zu bringen sein, zumal wir nur noch 4 Wochen Zeit haben. Also das alles macht, glaube ich, keinen Sinn. Man soll jetzt auch nicht in Panik verfallen und Hektik, denn vieles von dem, was da schiefgelaufen ist, ist ja durch Panik und Hektik während der Corona-Krise entstanden. Das muss man auch schon klar sehen. Wir sind fiskalpolitisch nicht erst seit der Ampelkoalition auf völlig schiefen Wegen und Wildwegen, sondern wir sind das schon zuvor auch massiv gewesen. Wir haben einen Haushalt gehabt vor der Corona-Zeit von circa 350 Milliarden Euro, der auf mehr als 550 angeschwollen ist. Und die Kürzungen, die danach vorgenommen worden sind, haben nur noch den halben Weg wieder zurückgeschafft, sodass wir im Prinzip jetzt tatsächlich in einer Haushaltssituation quasi der Superlativen gelandet sind, also der superlativen negativen Punkte, die wir dort zu registrieren haben.
Nun heißt es, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die Ampelkoalition will rückwirkend für das Jahr 2023 eine außergewöhnliche Notlage erklären, damit die Schuldenbremse ausgesetzt werden kann. Kritiker sagen, es ist auch mit der schwarzen Null genug Geld da, es ist nur falsch verteilt. Wie ist Ihre Einschätzung?
Das ist sicherlich der Fall, dass die Kritiker dort recht behalten. Denn der Punkt ist natürlich erstens eine Notlage. Wir haben keine Notlage. Wo soll sie denn herkommen? Wir haben konjunkturell eine laue Zeit, das ist richtig, aber keine Rezession. Wir haben vielleicht einen Energienotstand, der ist erstens selbstverschuldet und zweitens war er in 2022 deutlich größer, denn da haben wir höhere Energiepreise. Also ich glaube, es wird schwierig sein, das Ganze wirklich zu legitimieren. Und da gehört vielleicht eine Portion Ehrlichkeit dazu, zu sagen, okay, das geht halt einfach so nicht. So recht allerdings die Kritiker haben, man muss das sich einfach klar machen. Denn wir haben einen Haushalt mit den höchsten Sozialausgaben, den wir jemals gemacht haben. Wir haben eine Sozialausgabenquote in Deutschland, die ist so hoch, wie sie noch nie war. Ein Drittel der Wertschöpfung geht in Soziales und da will die SPD nicht ran. Wir haben einen absoluten Höchstpunkt der Schulden, die wir versteckt haben durch die demografischen Krisen. Wir haben einen absoluten Höchstpunkt der offenen Staatsverschuldung. Wir haben so viel Schulden, wie wir noch nie gehabt haben. Und wir haben so wenig Investitionen, wie wir noch nie gehabt haben. Und das, was wir Investitionen nennen, nämlich in die Energiewende, sind keine Investitionen. Das sind zum ganz, ganz großen Teil Subventionen. Wir haben die höchsten Subventionen, die wir jemals in der Geschichte unseres Landes gehabt haben. Die höchsten Sozialausgaben, die wir jemals gehabt haben. Die niedrigsten Investitionsausgaben, die wir jemals gehabt haben in diesem Land. Und das alles sind Superlativen, die eben halt so einen Haushalt sprengen.
Um da noch einmal nachzuhaken, also das heißt, die Begründung einer Notlage beispielsweise mit den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen oder den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, das zieht bei Ihnen nicht?
Nein, das kann nicht ziehen, denn Corona ist vorbei. Da haben wir mit Panik und Hysterie eben halt viele, viele Fehler gemacht. Der Ukraine-Krieg ist zwar nicht vorbei, aber nochmal, der Ukraine-Krieg kann keine Haushaltsnotlage legitimieren. Und was im Nahen Osten passiert, ist schlimm, ist ganz, ganz schlimm, was da passiert. Das ist Mittelalter, was da von der Hamas ausgeübt wird. Aber auch eine Notlage in Deutschland wird das nicht legitimieren können.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der ist optimistisch und zwar sagt er, der Haushalt 2024, der könne noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Es gebe Sondersitzungen und Fristverkürzungen. Außerdem sollen alle ursprünglichen Ziele beibehalten werden. Das wiederholte er auch immer wieder. Teilen Sie diesen Optimismus?
Nein, das ist eine Quadratur des Kreises. Das kann nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass wir einen Haushalt haben, der mit circa 480 Milliarden Euro laufender Haushalt 2023 verfassungswidrig ist. Und dann verabschieden wir in dieser Woche oder nächster Woche einen Haushalt mit 480 Milliarden Euro. Das sind nämlich dieselben Ausgaben, der dann verfassungsgemäß ist. Also wie das zusammengehen soll, also ich glaube, das ist eine schlichte Realitätsverweigerung, die der Bundeskanzler da betreibt.
Nun sind die Steuereinnahmen in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren bereits um rund 70% gestiegen. Der Staat hat da vorher 520 Milliarden, jetzt knapp 900 Milliarden eingenommen. Dennoch schlägt die SPD eine Steuererhöhung etwa für Wohlhabende vor, um mehr Investitionen tätigen zu können. Herr Raffelhüschen, ist das ein zielführendes Mittel?
Also da haben Sie gleich die nächste Superlative wieder am Wickel. Denn nochmal, wir haben nicht nur die höchsten Sozialausgaben, die wir jemals gehabt haben, wir haben auch die höchsten Steuereinnahmen, die wir jemals gehabt haben. Und mit den höchsten Steuereinnahmen, die wir jemals gehabt haben, müssen wir jetzt dann die Steuern erhöhen, damit wir die höchsten Sozialabgaben, die wir jemals gehabt haben, auch noch wieder nach erhöhen. Ich glaube, das ist einfach bizarr und völlig an der Realität vorbei. Wir müssen Leistungen kürzen im Sozialbereich. Wir müssen umschichten, konsumtive Ausgaben zu investive Ausgaben. Und das Ganze müssen wir schaffen mit einer leichten Verschuldung, denn der Bund darf sich natürlich leicht verschulden, aber nicht viel mehr. Das ist die Realität. Und wenn wir das nicht in der Ampel machen, dann macht das eben halt die nächste Bundesregierung, der man dann den Scherbenhaufen überlässt.
Schauen wir mal auf die Grünen. Die Partei, die setzt auf den sogenannten klimaneutralen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Umbau, der ist ja nur mit Milliardensubventionen zu erreichen. Grünen-Chefin Ricarda Lang, die ist sich sicher, dieser Umbau bedeute neue Jobs und Wohlstand für alle. Hat diese Transformation für Sie ebenfalls Priorität?
Nun, auch hier haben wir wieder Realitätsverweigerung und Superlative in einem. Denn man muss sich ganz klar machen, in Deutschland ist noch nie so viel für Subventionen ausgegeben worden wie jetzt. Und diese Subventionen sind notwendig, weil wir eine völlig, sagen wir mal, fehlgeleitete Energiewende und völlig, sagen wir mal, zu schnell entsprechend in die Wege geleitet haben. Das ist auch wieder eine ganz klare Geschichte. Wir können nicht, sagen wir mal, Kraftwerke abschalten, Atomkraftwerke abschalten und dann den Strom woanders herbeziehen. Wir müssen uns ganz klar machen, dass auch Deutschland seinen Energiebedarf irgendwo stillen muss. Eine Industrienation kann nicht vom Wind und von Sonne abhängen. Da müssen wir also noch wirklich kräftig dran arbeiten. Und wir täten gut daran, uns vielleicht noch ein paar Jahre Verschnaufpause zu geben, denn die Klimaziele sind zu schnell und zu massiv zu erreichen, jedenfalls in den Vorgaben der Bundesregierung.
Besonders viel Steuergeld wird ja auch, Sie haben es bereits erwähnt, eben in Deutschland für den Sozialstaat ausgegeben. Da haben wir etwa die Vorsorge für Alter oder Krankheit. Wir haben natürlich das Bürgergeld. Wir helfen auch Millionen Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Dieses Einsparpotenzial haben Sie ja gerade schon erwähnt im Allgemeinen. Wo im Speziellen sollte da Ihrer Meinung nach gekürzt werden?
Nun, da gibt es tatsächlich nur die Kürzung fast mit dem Rasenmäher. Also wir müssen bei dem Bürgergeld natürlich ganz klar sehen, Menschen, die heute arbeiten wollen, können Arbeit finden. Es gibt genügend Arbeitsplätze. Insofern brauchen wir kein leistungsloses Grundeinkommen, das auch ohne Arbeit bereitgestellt wird. Wir haben, was die Migration angeht, immer wieder darauf hingewiesen, Migration ohne Steuerung macht keinen Sinn. Wir brauchen Migration in die Arbeitsmärkte und da können wir denjenigen, den wir brauchen können, natürlich entsprechend auch sofort eingliedern in unseren Arbeitsmarkt. Und was die Sozialausgaben der demografischen Komponenten angeht, nun, da kann man nichts anderes machen, als zu sagen, wir können halt nicht alles medizinisch Notwendige für alle Menschen auf alle Zeit finanzieren, wenn die Beitragszahler, die dazu notwendig wären, nicht geboren worden sind. Und an der Vergangenheit werden wir nichts ändern. Die sind nun mal nicht da. Und die Rentner und die Kranken und die Pflegebedürftigen werden doppelt oder dreimal so viele sein wie heute. Also mindestens doppelt so viele. Und daran können wir nichts mehr ändern. Also auch hier, die Sache ist gelaufen. Wir können nur die Akzeptanz der Generationenverträge sicherstellen, indem wir den Jungen zusichern, dass die Beiträge konstant bleiben und wir entsprechend die Leistungen für die Babyboomer kürzen werden. Denn das sind ja genau die, die auch die Schuld an der ganzen Misere tragen. Sie hätten ja mehr Kinder in die Welt setzen können, haben sie aber nicht gemacht. Und deshalb ist der Verursacher dieser demografischen Misere der Babyboomer selbst.
Sie haben das Bürgergeld gerade erwähnt. Befürworter der Bürgergelderhöhung sagen, nun ja, wir haben durch Inflation und Energiepreise ja auch deutlich höhere Lebenshaltungskosten. Dementsprechend muss auch das Bürgergeld steigen, weil wir uns sonst in Armutsbereiche bewegen. Zieht diese Argumentation für Sie?
Die Argumentation zieht eigentlich im Grundsatz, denn natürlich diejenigen, die sich selbst nicht helfen können, denen müssen wir helfen und denen müssen wir auch ein soziokulturelles Existenzminimum gewährleisten. Nur diejenigen, die da arbeitssuchend sind seit Jahren, können ja Arbeit finden. Das heißt, zum Fördern gehört natürlich auch das Fordern. Und das ist etwas, seitdem wir die Hartz-Reformen gehabt haben, ist das immer wieder, sagen wir mal, zur Seite geschoben worden. Das war aber das Ziel der damaligen Bundesregierung unter Schröder. Und dieses Ziel sollten wir vielleicht mal wiederbeleben.
Abschließend, Herr Raffelhüschen, Beobachter, die weisen immer wieder darauf hin, etwa mit Blick auf die USA oder auch auf andere europäische Staaten, dass eine Schuldenbremse generell eher kontraproduktiv ist. Vielmehr müsse es eben eine Investitionsoffensive geben. In welchen Bereiche muss denn Ihrer Meinung nach dringend investiert werden? Und zwar zuallererst.
Nun, da, wo wir über Jahrzehnte schlichtweg jetzt einen Investitionsstau haben, ist die Infrastruktur bei Bahn, bei Straße, bei allem das, was die staatliche Infrastruktur halt bereitstellen sollte. Das ist das Allererste. Jeder, der von der Schweiz nach Deutschland fährt, weiß, wo die Züge zu spät kommen und wo die Verspätungen aufgebaut werden. Wir brauchen natürlich auch Investitionen im Bereich der Kernindustrien. Und die Kernindustrien sind inzwischen Digitales, sind inzwischen im Grunde genommen Dinge, die doch deutlich aus Amerika im Prinzip immer wieder kommen. Die Ideen sind in Deutschland eher die Ideen, die wir im Kraftfahrzeugbau, im Maschinenbau haben. Also Dinge, die eigentlich die Technologie nicht unseres Jahrhunderts, sondern des vorigen Jahrhunderts widerspiegeln.
Ist all das mit dieser Bundesregierung noch zu machen?
Nun, diese Bundesregierung ist ja nicht alleine da und alleine verantwortlich für die Misere, sondern die Investitionsstaus stammen ja eigentlich aus der Zeit der Großen Koalition. Auch der Nachtragshaushalt, der jetzt eben halt für verfassungswidrig erklärt worden ist, ist zwar von Lindner unterschrieben worden, aber der war mal gerade 3 Tage im Amt. Also der Haushalt selbst, der verfassungswidrig ist, wurde von Scholz noch als Finanzminister vorbereitet in der Großen Koalition. Also die Merkel-Jahre waren eigentlich Jahre, wo wir schlichtweg die Sozialausgaben erhöht haben und die Investitionsausgaben heruntergefahren haben und im Grunde genommen uns im Prinzip hereingeritten haben in die Situation, die jetzt besteht. Und die Ampel kann nichts anderes als erstmal versuchen, da so weit wie möglich zu konterkarieren. Aber Tatsache ist, das Bemühen sehe ich da nicht.
Eine Einschätzung war das von Dr. Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg und Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön, Herr Jopper, und bis bald.